herzlich willkommen beim Podcast der Kirche im Upper Room. Cool, dass du mit dabei bist. Wir freuen uns ganz besonders über unser neues Monatsspecial, den Upper Room Gottesdienst. Als verschiedene Werke im Upper Room kommen wir einmal im Monat zusammen, leben Gemeinschaft und hören starke Inputs von unterschiedlichen Gastsprechern. Lass dich davon auf deinem Weg mit Jesus inspirieren und hab viel Spaß beim Hören. So, jetzt change ich hoffentlich meine Stimmlage, denn wir haben den ganzen gestrigen Tag haben wir wirklich ein Lieblingsthema mit mir gemacht, wo ich glaube, das wird auch in den nächsten Jahren uns wirklich krass beschäftigen, die Gemeinschaft der Heiligen. Wie kann eine tiefe Nähe wirklich möglich sein im Geist, dass wir im Geist verbunden sind, nicht nur seelisch connected sind, und doch sind wir nicht nur Geist, wir sind Menschen. Und Gott möchte unsere Seele befähigen, hinter dem Geist auch eine tiefe Nähe zu spüren, nämlich über unser Herz. Und da habe ich mich gestern richtig austoben können, das war wunderbar. Und heute hat der Herr gesagt, ich soll mit euch wirklich über die Gemeinschaft mit Gott reden und da etwas stärken in euch, sodass ihr nicht nur voran, sondern wir brauchen immer einatmen, ausatmen, ja? Oder einatmen, ausatmen, wir brauchen es immer im Gleichklang. Nur ausatmen ist schlecht, dann stirbst du. Nur einatmen, stirbst du auch. es ist wirklich, Gott hat es geschaffen, dass wir ein- und ausatmen müssen und das in einem Rhythmus. Ja, Leute sagen immer zu mir, Monika, sei doch bitte ausgewogen und mehr ausgeglichen. Sag ich, so ein Schwachsinn, sowas steht überhaupt nicht in der Bibel, wir brauchen Rhythmen. Die Bibel hat alles, Gott hat die Schöpfung angelegt, nicht ausgeglichen. Hat jemand schon mal gemerkt, dass dein Leben ausgeglichen ist? Das ist ein Blödsinn, habe ich noch nie erlebt. Nein, es gibt Rhythmen, krasse Zeiten von Produktion, von Durchbruch und dann wieder von Warten, von Sommer, von Winter, von Ernte. Gott hat Rhythmen angelegt, dass nicht alles gleich ist und dass wir nicht sagen, wie das Fleisch sagt, immer ist alles dran. So, wir müssen immer alles gleich haben, sondern sagt der Herr wieder, jetzt ziehe ich euch zurück. Es ist eine Zeit, wo ihr Dinge festigt, stärkt, es geht wieder dieses abzustärken, dann kommt wieder die Out-Phase und dann wieder auch eben diese horizontale Nähe, Gemeinschaft, Einheit wirklich zu schaffen. Und es ist gewaltig. Und es muss einfach, das können wir nicht mit dem Verstand machen, der Leiter muss das nicht im Verstand machen, ja, Ella, Alex, nicht aus deinen Rippen dir irgendwas schneiden und sagen, Herr, wie willst du das machen, sondern der Heilige Geist bestimmt es. Und unser Geist kann es mitbekommen, im persönlichen Leben erwartet es. Deswegen muss es immer gepredigt werden und auch gelehrt werden, dass wir überhaupt wissen, was unser Geist alles kann. Und dass wir nicht einfach nur seelisch leben. So, aber damit ich mich nicht prophetisch jetzt verliere, weil ich euch anschaue und merke, was ihr da so braucht, empfinde ich, ich möchte über wirklich Gemeinschaft mit Gott reden. Und ich möchte heute wirklich mit euch das in den Mittelpunkt stellen, weil diese Gemeinschaft mit Gott ist so, sag ich mal, was wir sogar Frischbekehrten sofort sagen und was für uns, sag ich mal, gerade Charismatikern sagen, ja, das glaube ich halt, das ist profan und alltäglich. Gemeinschaft mit Gott, ja, haken wir ab. Und wir sagen eigentlich auch unseren Nachbarn, es ist möglich, eine Beziehung mit Gott zu haben. Wer hat das schon mal jemandem gesagt? Ja. Und mich hat das, sag ich mal, in den letzten Jahren nochmal ganz, ganz tief geprägt und auch nochmal, also ich fand es total wichtig, dass ich mich dem stelle, dass ich erst, bevor ich das sage, mich dieser Wahrheit stelle, dass das überhaupt eigentlich gar nicht möglich ist. Es ist gar nicht möglich, Beziehung mit einem Gott zu haben. Er ist Gott. Und der will Kontakt aufnehmen. Das ist die verrückteste Botschaft, die wir eigentlich haben. Das ist wie ein Elefant in einem Ameisenhaufen. Ja, das ist schwierig, Gemeinschaft zu haben. Das geht nicht. Das sind zwei Spezies, die in unterschiedlichen Lebensräumen sind, unterschiedlich groß sind. Das ist eigentlich nicht möglich. Und das hat mich nochmal umso tiefer bewegt, dass wir das wirklich als Botschaft haben. Gott war nicht nur Mensch, durch Jesus ist es geworden, aber jetzt wirklich der Vater oder Gott ist nicht einfach nur Mensch, deswegen ist es so außergewöhnlich, dass wir dann sagen, Gott wurde Mensch, aber er ist Geist. Es wirklich, ich möchte mal noch mal sagen, er ist eine komplett andere Spezies. Das ist wie wenn jemand, wir schauen die Aliens-Filme irgendwie an oder ihr nicht, ihr seid so heilig, ja, so, dass man sagt, da kommt eine andere Spezies mit einer krassen anderen Intelligenz, Power, Know-how. Und jetzt hast du die Möglichkeit, mit dieser Spezies zu interagieren und könntest Kräfte bekommen aus einer anderen Welt. Das ist eigentlich, wo die Welt Filme drüber macht und wir sind als Christen mittendrin und sagen, hallo, wir haben das. Gott ist Gott, er ist fern erstmal, er ist komplett anders wie du. Das ist das, was die Bibel als heilig nennt. Wo eben die Engel und die Ältesten immer sagen, dieses heilig, heilig, das ist dieses wow, das ist so anders wie ich und das bringt eine Anbetung hervor. Und wenn du Gott eigentlich nur so menschlich machst, dann wird er profan und du hast nicht mehr dieses wow. Wir müssen in Europa diesen heiligen Gott, diesen, der ist nochmal anders, er ist der nicht gezähmte Gott, ich liebe das. Den kann ich nicht manipulieren mit meinen Launen, mit meinen Löchern, mit meinen Tiefen. Er sagt, ja, hier an der ausgestreckten Hand, so ich bin Gott, hier ist deine Lösung. So, und ich bin der Gott, den du nicht irgendwie menschlich irgendwie in deine Bahnen lenken kannst. Und ich sage, danke, danke, danke. Eine feste Komponente, die mir ein Gegenüber ist und wo ich mich dran halten kann. Gott ist ein Gott und eigentlich mit Gott ist keine Möglichkeit von naher Koinonia, Gemeinschaft. Ich möchte eine Passage von Johannes Hartl übernehmen, der Martin Buber zitiert. Das ist ein jüdischer Religionsphilosoph und der hat eine grundlegende Unterscheidung eingeführt. Das hat mich sehr berührt. Der Mensch, also wie er sagt eigentlich, der Mensch verhält sich zur Umwelt innerhalb von zwei Wegen. Es gibt zwei Wege, wie sich ein Mensch innerhalb seiner Umwelt bewegt. Das eine ist das Element Ich und Du. Also du bist du und ich bin ich und ich möchte Beziehung zu dir haben. Oder ich es. Also ich, du und ich es. Und beides, ich werde es noch tiefer ausführen, sind eigentlich alles, in diesen, alles, wie du in dieses Leben rangehst, lebst du in diesen zwei Wegen. Was heißt das? Ich, du, heißt es, ich trete bewusst in eine Beziehung, ich öffne mein Herz. Das geht über das Herz, ich öffne mich, ich sage du und öffne mich für den anderen. Das heißt, ich öffne mein Leben, ich sage, ich möchte mit dieser Person kennenlernen und ich öffne mein Herz. Hier macht man sich verletzlich, weil man weiß noch nicht ganz, den kennt noch nicht komplett den anderen, aber man öffnet sich in diesen Sehnsucht nach einem Du. Ich es, Beziehungen beschreiben eine Beziehung, wo wir den anderen wirklich benennen können, beschreiben können, ihn auch, sag ich mal, gegoogelt haben, wir wissen was von ihm, aber Ich-Es-Beziehung bedeutet, du bleibst doch vom Herzen noch in einer Distanz. Ich kann den anderen analysieren, aber ich öffne nicht wirklich mein Leben für ihn und mein Herz. Man kennt sich deswegen nicht wirklich. Du kannst es auch nicht nur auf Menschen beziehen, sondern diese Einteilung geht auch zu Orten. Ein Ort, also sozusagen, kannst du in einer Ich-Du-Beziehung leben und wo du zu einem Ort, zu dem Norden oder für mich jetzt Bayern oder jetzt für mich, wo ich komme, Pfullendorf, das heißt, ich muss dort meine Füße reinstellen und ich sage, ich möchte in eine Ich-Du-Beziehung kommen und dort habe ich mein Herz geöffnet, bin dort ganz und werde auch mit der Zeit bekannt an diesem Ort, nicht jetzt, weil ich Monika Flach, sondern die Nachbarn kennen mich und man ist dort, man hat sein Herz geöffnet. Andererseits, wenn du an einem Ort bist, vielleicht im Urlaub oder wo eine Ich-Es-Beziehung zu einem Ort ist, da weißt du einiges von diesem Ort. Zum Beispiel New York, das hat mich total immer als Jugendliche fasziniert, das habe ich dann studiert, du hast alles angeguckt, Filme und du denkst es schon zu kennen. Du staunst vielleicht darüber, schaust die Wolkenkratzer an, du erforschst es, aber du hast nicht dein Herz damit verknüpft. Menschen, und das möchte ich euch heute einfach so mitgeben, das finde ich sehr gut, wenn ihr da euer Herz mal abcheckt. Menschen können sich nur dort zu Hause fühlen, wenn es zu einer Ich-Du-Beziehung kommt. Ich sage das nochmal. Menschen können sich nur dort zu Hause fühlen, wo das Herz geöffnet wird und es zurückkommt und es zu einer Ich-Du-Beziehung kommt. Solange es in einer Ich-Es-Beziehung ist, ist nicht deine Heimat da. Wir fühlen uns zu Hause, wo Menschen uns kennen, aber auch lieben, wo die auch ihr Herz zu uns aufgemacht haben. Und wenn du an Orte kommst, bist du zu Hause, wenn du dort gekannt bist, das kam mir gestern Abend so vor, ich komme fast in eine Family und in die ganze Zifi-Family und ich war wie ein Fisch im Wasser und ich habe gedacht, das sind meine Schwestern und so cool. Und ja, es war dann eigentlich, weil ich war bekannt, ich wusste, ihr Herz ist zu mir offen, ich habe mein Herz brutal weit offen und ich finde es einfach nur cool. Und ja, es macht einfach so viel Spaß, dann sich wieder zu sehen. Und das, glaube ich, geht auch älteren Leuten so, dann, wenn alle um sie herum sterben, gibt es plötzlich keine Leute mehr, die dich kennen, dann bist du nicht mehr zu Hause. Wenn du am Ort bist, wo Leute dich nicht kennen, kannst du nicht zu Hause sein. Es wird fremd. Du erkennst jemanden in einer Ich-Du-Erziehung, aber du wirst auch erkannt, gekannt. Heimat ist ein Ort, und es soll ja eben Zifi sein, Kirche im Upper Room und auch das Gebetshaus, wo man Du sagt, wo es zu Ich-Du-Beziehungen kommt und nicht nur ich bin funktional dort und lebe dort meine Gabe aus und möchte gesehen werden, sondern wo man verletzlich wird, wo man gesehen wird, auch vom Herzen her. Ich finde das total spannend, dass Gott uns so gemacht hat. Wir brauchen also einen Raum von diesem Ich-Du. Die Ehe ist was sehr Enges, da kommt es, sollte es zu einer Ich-Du-Beziehung kommen. Und Menschen benötigen das, und wenn wir das nicht haben, also wir brauchen das zum Überleben. Gott hat uns so gemacht. Deswegen ist so ein Kampf drum, um dieses Herz, um diese Nähe. Das hat Gott so in der Schöpfungsordnung festgelegt. So, und jetzt gehen wir zu Gott. Jetzt gibt es dieses höchste Wesen, Gott. Und jetzt kommt es wirklich zu dieser simplen Frage, reicht uns Menschen eine Ich-Es-Beziehung mit diesem Gott aus? Eine Ich-Es-Beziehung, wo wir ihn studieren, wo wir ihn staunen, wo wir ihn wirklich studieren, über ihn lesen. Und dann ist das, wenn das jetzt wirklich wahr wäre, wäre das wirklich eine der krassesten Botschaften dieser Welt, dass diese komplett eine andere Spezies, also wirklich Gott, Gott ist so Dings, deswegen sage ich mal eine andere Spezies, dass du mit dem Gemeinschaft haben kannst, Beziehung haben kannst. Alle Religionen eigentlich auf der Welt ahnen da etwas, um dieses Ewige, um das Transzendente und dass das mit uns was zu tun hat. Das heißt, in allen Religionen versucht man das zu studieren, man versucht darüber in Kontakt zu kommen, vielleicht über Meditation, um mit dem höheren Wesen vielleicht in Kontakt zu treten. Es gibt also eine Ahnung in allen Kulturen davon. Gott hat diesen Hunger in uns angelegt, nach diesem Ich-Du. Und jetzt haben wir Christen, mehr als alle anderen Religionen, keine Religion hat es, wir Christen haben die krasseste Botschaft der Welt, wir sind Zeugen von einem krassen Ereignis, nämlich dass Gott Mensch wird und dass ein Mensch, Jesus auftritt, also dass Gott in einer Person auftritt und in diese Weltgeschichte kommt und dieser Jesus, Gott, wahrer Mensch, er sagt von sich zwei Dinge. Erstens, wenn ich jetzt komme, in meinem Kommen, kommt Gott euch nahe. Also dieses komplett transzendente Wesen, es möchte mit euch in Beziehung treten. Es kommt euch nahe. Ich bringe euch Kunde von Gott. Und wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und es gibt diesen Gott. Und er will eine Beziehung mit dir, mit euch. Er will ein Volk unter euch haben. Er will mitten unter euch sein. Und dann zweitens sagt er, und das ist absoluter Hammer, die gleiche Beziehung, sagt Jesus, die ich habe mit diesem Vater, mit diesem unglaublichen, allmächtigen Schöpferwesen, die, sagt er, und die wird jetzt genauso für euch möglich, im Geist und im Glauben. So eins, wie ich mit dem Vater bin, wie ich all meine Liebe von ihm beziehe, die kannst du auch haben. Und ich ziehe dich da mit rein, in diese Beziehung. Nochmal, wir müssen hier innehalten und nochmal bedenken, wer ist dieser Gott und wer sind wir als Menschen? Lass uns also einen Schritt mal nochmal zurücktreten und die Beziehung mal nochmal studieren. Du hast heute, Heidi, so genial gesagt, ja, was ist denn Gemeinschaft? Und die Kinder wussten es auch nicht gleich. Überlegt es mal, auch heute Nachmittag, was empfindet ihr? Gemeinschaft, Beziehung, was hat es für Voraussetzungen, welche Komponenten hat es, dass wir sagen können, da habe ich eine starke Beziehung. Was muss da drinnen sein? Die Kernbibelstelle ist in 1. Johannes 1,1 folgende. Da sagt Johannes, der Apostel Johannes folgendes. Was von Anfang war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Gott wurde Mensch, Gott, das Wort wurde Fleisch. Also haben vom Wort des Lebens und das Leben ist erschienen und wir haben es gesehen und bezeugen, wir sind Zeugen, wir bezeugen das und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Ist wie, sag ich mal, Johannes 1, ja, also Evangelium Johannes 1, so Gott ist Licht, Gott, das Wort war bei Gott und es wurde Fleisch. Das ist nichts anderes, 1. Johannes 1. Und dann sagt er, zweiter Punkt, was wir jetzt gesehen und gehört haben, was wir betastet haben, das fand ich so stark, was du gesagt hast, er ist nah, wir können ihn nicht so sehen, aber er sagt, durch Jesus haben wir ihn gesehen, wir sind Zeugen, wir haben ihn betastet, wir haben mit ihm gelebt. Das verkündigen wir euch und jetzt kommt es, damit auch ihr, die alle Jesus nicht hier auf der Erde erlebt habt, mit uns Gemeinschaft habt, auch ihr Gemeinschaft mit uns habt und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und dem Sohn Jesus Christus. Die schreiben wir euch, damit eure Freude völlig sei. So, jetzt könnt ihr ausflippen. Wow, super, wow. Ja, wir sind ja sehr dezent norddeutsch. Ja, so, danke Herr, innerlich klatsche ich mal. Meine Freude strömt über. Freude muss man auch kultivieren, ja, sozusagen. Kultivieren, dass man, wow, diese Wow-Effekte in sich kultiviert. Sodass wir nicht zu getrampelte Wege haben und sagen, ja, Gemeinschaft, Beziehung mit Gott. Das hat für mich, wo ich die Botschaft vorbereitet, so in mir gemacht, das ist eigentlich nicht möglich. Johannes sagt hier erstens mal, ich erzähle euch nicht eine Fabel, ich erzähle euch nicht ein schönes Märchen, sondern ich bin Augenzeuge. Das sagt er, Punkt Nummer eins, ich bin Augenzeuge, ich bin Zeuge. Das sind wir sind Zeugen von Christus. Zweitens sagt er, der Kernessenz von diesem Evangelium sagt er, wir haben Gemeinschaft jetzt mit diesem Wesen, mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Wir haben Gemeinschaft mit Gott. Deswegen, ihr dürft damit reinkommen und deswegen flippt aus. Und ich sage es euch, dass das eine Freude in euch auslöst, weil ihr euch hinkniet, weint, anbetet und sagt, wer bin ich, Gott, dass du das mit mir machst. Jetzt mal ganz persönliche Frage, wie viele Menschen kennst du, die Gemeinschaft mit Gott haben und immer wieder aus Gemeinschaft mit Gott kommen? Leute, die nicht fromm sind und beten und auch was von Gott wissen, sondern die aus Gemeinschaft mit Gott kommen und wo Gott mit ihnen kommt und haben die Heimat mit dabei. Wenn ich zurücksehe, kann ich sagen, dass ich wirklich viele kenne, die Gott kennen und Glauben an ihn haben. Und wir erleben das ja auch. Auch die Gemeinschaft erleben wir im Glauben. Das ist nicht gefühlsmäßig immer, sondern das erleben wir richtig im Glauben. Deswegen müssen wir das wissen. Aber trotzdem würde ich sagen, dass wirklich Leute, einige rausstechen, wo ich sagen kann, jedes Mal, wenn ich mit ihnen dann zusammen war, hatte ich eine Ehrfurcht, weil ich gemerkt habe, sie kommen aus dieser Gemeinschaft mit Gott. Und eine der Personen war zum Beispiel Michael Schiffmann, wo ich ja mit das Vorrecht hatte, aufzuwachsen und der stundenlang Warten auf Gott praktiziert, wer am Boden gelegen hat, einfach nur gewartet hat auf ihn. Und jedes Mal, auch in den Versammlungen, es ging nur um eine Sache, dass die Gegenwart Gottes kommt. Und nicht das Fleisch und Ding. Und dann war es so bedrückend und wir wollten schon Schluss machen. Es war schon 10:30 und wir dachten, ey, lass uns mit Gnade die Leute wirklich nach Hause schicken. Irgendwie, wir kommen nicht durch. Und ich weiß noch, wo ich die Szene habe, Jürgen war am Boden gelegen, der zweite Leiter und Michael Schiffmann am Boden und ich war so in der Nähe gelegen, wir waren alle am Boden, es war bedrückend. Und Jürgen hat gesagt, sollen wir schließen? Und Michael, auf gar keinen Fall, wir werden durchbrechen, die Gegenwart Gottes muss kommen. War verzehrt von dieser Gegenwart Gottes und dann ist er aufgestanden und hat gesagt, hey, was wir spüren, ist eine Fürbittelast, das ist nicht, weil ihr jetzt nicht durchkommt und so schlecht drauf seid, sondern da manifestiert sich was von Deutschland. So, und nur während er das gesagt hat, war plötzlich wie ein Schleier von allen weg, alle, die so ein Verdammnis, oh, es ist so schwer, plötzlich war ein Geist des Glaubens da, innerhalb von 2 Minuten war alles weg und es war so eine krasse Gegenwart Gottes da. Ich weiß noch, ein Missionar, Samuel Hoffmann, den ich kenne, ein krasser, tatkräftiger, absolut geistlicher Kämpfer, wie ich glaube ich keinen zweiten kenne. Und wenn der anbetet, hat der eine superlative Sprache von Gott, dass ich sage, okay, ich sage Vater oder Herr, du bist mein Löwe, du bist mein das Lamm oder egal was. Und es ist so faktisch ein bisschen. Und der kann mit in einer Viertelstunde ohne Pause Namen von Gott und wie schön er ist und wie heilig er ist. Und du wirst überwältigt von einer poetischen Sprache, die er anfängt in Anbetung, to pour it out. Und dieser Gott erscheint und du denkst, Sprache, wie kam der dorthin? Der muss lange mit dem zusammen gewesen zu sein. Jedes Mal hat es mich gestretched, mit dem zu beten. Weil meine Wortkargheit meine Armut gezeigt hat. Oder wenn ich Ortwin Schweizer, der jetzt schon beim Herrn ist, anschaue, der einer der Fürbitteleiter wirklich von Deutschland par excellence war, so, wenn er nur gebetet hat, war er wie ein Staatsmann und er hat zu dem Herr, dem Gott der Nationen gebetet und Gott als der majestätische, apostolische Leiter tauchte auf als Staatsmann und du hast einfach gemerkt, der kennt diesen Herrn, der über Nationen wacht und betet zu ihm. Das soll uns nicht verdammen oder dann sagen, oh, da komme ich nicht hin, sondern einladen, auch heute, dass ihr der Herr anklopft und sagt, ich habe mehr für dich in dieser Ich-Du-Beziehung. Ist das nicht der Schatz im Acker, wenn du das mal wirklich so überlegst, für den es wert wäre, alles zu verkaufen, was hier und in der Welt wichtig wäre? Gott will Gemeinschaft mit mir. Da fühle ich mich manchmal nicht wohl, auch Menschen, wenn die manchmal nah ran und du merkst richtig, die wollen Gemeinschaft. Manchmal denke ich, was wollen die denn? Das ist, man will erstmal sicher sein und sagen, das ist mir zu nah. Und Gott sagt, er möchte sehr nah mit uns sein, er will bei uns wohnen und das sucht man sich ja doch aus, seine WG-Partner oder seine Ehepartner, weil ja, man selber muss schon in sich wohnen, man muss sich den ganzen Tag auszuhalten, jetzt noch eine zweite Person, die ununterbrochen 24 Stunden auszuhalten. So, Gott hält dich 24 Stunden aus. Er hat keine Panik, er ist intensiv, aber er drängt sich auch nicht auf. Kannst du sagen, ich habe Gemeinschaft? Ich habe Gemeinschaft mit Gott. Was macht Gemeinschaft aus? Die Definition ist eigentlich, ich habe das so ein bisschen noch mal recherchiert, ist Definition, dass du Gemeinschaft sagst, wir haben Gemeinschaft, ist, dass du zusammen Dinge machst zusammen, du hast Teil am, also Teilhaben am Gleichen, du hast gemeinsame Interessen, gleiche Ziele, du hast vielleicht dasselbe Hobby oder egal, du machst Dinge gleich und dann hast du Gemeinschaft da drin, stimmt's? So, es ist eine ganz, ganz ferne Beziehung, wo du sagst, ja, ich habe tiefste Gemeinschaft. Nee, eigentlich, Gemeinschaft lebt schon auch in erster Linie von Nähe. Gemeinschaft hat auch was zu tun, dass du eigentlich auch immer wieder am gleichen Ort bist mit der Person. Sonst ist es fiktiv. Mit irgendeiner Person in New York sagen, wir haben Gemeinschaft, aber sehen uns 5 Jahre nicht. Nein, es bedeutet auch, dass man am selben Ort sein muss. Dann kann man Gemeinschaft haben und auch, dass wir das Gleiche tun. Jetzt ist die Frage, also im Geist merke ich auch, kann ich oft Gemeinschaft haben mit Leuten, die auch weit weg sind, weil wir im Geist verbunden sind und trotzdem hat es was zu tun, bin ich da, bin ich zugänglich? Also so, dass ich sage, ich habe 50 Jahre nur Gemeinschaft mit dir im Geist, ist nicht realistisch. Es hat was zu tun, dass da Kontakt ist, dass ich mit der Person rede, dass es mir auch wert ist, Gemeinschaft zu haben. Jetzt ist eben die Frage, ist das möglich mit so einem allmächtigen, anderen Spezie, Gott, transzendenten Gott, Gott und ich? Wie soll das gehen? Gott ist ewig, er ist außerhalb von Zeit erstmal. Gott ist kein Geschöpf und er ist unbegrenzt. Ich nicht, also ich bin begrenzt. Deswegen, wenn wir darüber uns heute Gedanken machen und ich euch dort auch in meine Gedanken so ein Stück weit reinnehme, die mich zum Anbeten gebracht haben, müssen wir begreifen, wie radikal unsere Botschaft ist, dass wir Gemeinschaft haben können. Antike Denker hatten wirklich eigentlich recht, Gott ist so groß, so anders, nowhere, no way, es gibt keine Gemeinschaft mit Gott, es ist nicht möglich. Wir haben nicht Anteil am Gleichen, es ist eine riesige Distanz und wir tun auch nicht das Gleiche. Wir können ihn also nur erahnen, es bleibt doch bei einer Ich-Es-Beziehung, aber Ich-Du, wann alle Denker sich übereinstimmen, ist nicht möglich. Deswegen, das was wir sagen, soll nicht einfach nur profan alltäglich sagen, ja Beziehung, sondern jedes Mal, wenn du es jemandem sagst, solltest du das in dir kultivieren, dass du anbetest. Dass wir sowas sagen dürfen. Dass wir kommen, dass wir zu einem Wunder merken, dass wir ein Wunder haben, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben können. Das muss eigentlich in jeder Generation, in jeder Ehe, in jedem Menschenleben wie eine Bombe einschlagen. Das muss auch in jedem Leben geschehen. Das ist das Angebot deines Lebens. Nicht, was bin ich erfolgt, wie viel 10 Gemeinden oder 100 Gemeinden gründe ich, sondern so, ich darf Gemeinschaft mit diesem Wesen haben. This is amazing. Nochmal, es ist nicht selbstverständlich. Und was nicht selbstverständlich ist, ist kostbar. Und dann öffnen wir uns mehr, auch hungrig dafür und staunen darüber und sagen nicht, oh, du Gott machst es nicht und tun ihnen alle möglichen Anklagen in die Schuhe stecken, sondern wirklich mal merken, wow, 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 mit wem rede ich hier? Er ist Gott. Uns muss eigentlich das Wasser im Mund zusammenlaufen. Das ist der Hammer. Gott will, und da möchte ich jetzt in die nächste Welle reingehen, seid ihr noch mit mir? Ja. Findet ihr das gut? Ja. Ich find's so tief. Jedes Mal, wenn ich das auch wieder sage, komme ich in Anbetung rein und denke, ich möchte das nie, bis ich ihn sehe von Angesicht, irgendwie profan und sagen, das steht mir zu, das steht dir null zu. Kein Mensch hätte Gott den Arm umdrehen können und sagen, ich will Beziehung mit dir. Das ist eine alleine Erfindung von Gott, dass er das will. This is so amazing. Ich möchte mit euch jetzt in eine Welle reingehen, Offenbarung 3,20, wo Gott sagt und das so rüberkommt, Gott will Tischgemeinschaft und mit uns essen. Für mich, ich musste mich ja zum Essen bekehren, ich fand das immer die blödste Erfindung von Gott, weil ich immer gesagt habe, das nimmt mir die Zeit weg, jetzt kann ich nicht lesen, jetzt muss ich da wieder mir was reinschieben. Und es war echt so lange Jahre eben eigentlich, Mama hat gerufen, auch als Kind schon, denke ich eben, warum wenigstens einmal oder kannst du nicht mit tanken, zack, rein. So einfach das, ja die Hälfte, also wenn, was du denkst, Essen einkaufen, dann erstmal die Ernte, dann muss es eingekauft werden, dann muss es zubereitet werden, dann muss es abgespült werden, dann müssen wir auf Toilette, dann müssen wir, ist es Wahnsinn. Also sagen wir mal, ein Drittel unseres Lebens geht übers Essen. Das ist der Wahnsinn. Und Gott findet es cool und hat uns so gemacht, dass wir viel essen müssen. Und er möchte, dass wir in Gemeinschaft essen. Und es ist echt eine Not, dass eben so viel auch wir Singles haben oder Ledige haben, die alle allein essen. Ja, in Korea macht man das inzwischen, es ist normal, dass Leute am Bildschirm miteinander essen, weil die eben sich nicht mehr treffen. Das heißt, wenigstens hast du Communities, die sich um 18 Uhr treffen und dann jeder hat seine koreanische Suppe und sie essen zusammen. Digital. Ja. Gott sei Dank, Gott ist da, er ist nahe, er ist da. Gott will mit uns essen, Tischgemeinschaft haben. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Wenn wir sagen in unserer Kultur, komm, lass uns was trinken gehen, geht es ja nicht wirklich um das Getränk. Oh, ich bin durstig. Bist du auch durstig? Komm, lass uns jetzt irgendwo beim Aldi was kaufen und irgendwas reinschütten. Nein, wenn wir sagen, lass uns was trinken gehen, lass uns essen gehen, ist es ja das Anklopfen zu Gemeinschaft haben. Aber beim Essen, Essen ist der ursprünglichste Teil, Gemeinschaft zu haben. Und Gott sagt, genau das will ich, ich habe das euch so gemacht und ich komme dort rein und ich will mit dir Tischgemeinschaft haben. Für uns ist das jetzt, das ist lange Zeit zurück, eigentlich durch die Gemeindegründung damals in Zürich erst, das ist schon eigentlich gar nicht so lange, habe ich buchstäblich eine tiefe Bekehrung zum Essen und zur Tischgemeinschaft gehabt, was ich mir jetzt nicht mehr vorstellen kann früher, weil ich es buchstäblich als einer der Kulturbereiche, als Bauelement apostolisch, als ein ganz, ganz wichtiges Element mit eingebaut habe, wie wir bauen. Deswegen ist auch die Küche ganz, ganz wichtige Leute, weil dort geschieht Gemeinschaft, dort werden Volontäre trainiert, dort hat man Gemeinschaft und dieser ganze Bereich von Gastfreundschaft, ja eben bei euch, finde ich das so der Hammer, das letzte Mal war ich so überwältigt, weil ich bin so mehr wirklich, komm, Wurstbrot, zwei Käsesachen, wichtig ist ja die Gemeinschaft, das Essen ist nicht so wichtig und ich merke, dass der Herr mich bekehrt, so zu merken, ich decke dir einen Tisch. Ja, und wie schön es ist, wenn sich jemand die Zeit nimmt, also mir fällt es immer noch schwer, deswegen Gott sei Dank hat mir Gott andere Leute gegeben, aber ich habe Glauben jetzt inzwischen dafür, wie schön es ist, auch was Frauliches, den Tisch wirklich zu decken und in dieser Schönheit und zu wissen, das sind Lieblingssachen, ja, hier kriege ich dann immer meinen Orangensaft, frisch gepresster Orangensaft, irgendwo geholt, ja, und so weiter. Die wissen alles noch, was ich gerne mag und dann ist alles, was ich gerne habe, da. Das ist so brutal, das ist so eine Wertschätzung, so eine Liebe, dass ich manchmal gar nicht weiß, wo ich das wegdrücken soll, weil das richtig, man überwältigt ist, weil das müsste nicht sein, aber es ist da. Überfluss am Essen. Wir hatten jetzt gerade ein Apostolic Gathering, wo eine Person dann hinterher erzählt hat, wir hatten dann einen Feierabend und dann hatten wir in der Mitte des Saales ein riesiges Bankett aufgestellt und da waren eben alle Obst und es war so richtig überfließend und schön dekoriert und das ganze Essen war drauf und die eine Frau hat dann erzählt, sie ist reingekommen und hat angefangen zu heulen, weil sie gemerkt hat, so, dass sie immer den Tisch des Herrn, so ein Abendmahlstöpfchen und einen Cracker gesehen hat, dass Gott es ihr macht. Und das war der Tisch, das war so diese Sache. Und das hat in ihr einen Mangelgeist gesprengt, diesen überwältigenden Überfluss zu sehen. Und Gott sagt, ich bereite dir einen Tisch. Aber ich bleibe erstmal bei Offenbarung. Was für eine Aussage. Ups. Jesus kommt nicht rein und will diskutieren und arbeiten mit dir. Er will ein Mahl halten mit dir, einen reich gedeckten Tisch. Die Bibel ist voll mit Verheißungen, die mit Essen zu tun haben. Gott erscheint Abraham, dann wird gleich ein ganzes Kalb geschlachtet. Das wird dann auch schon 3-4 Stunden, bis du die Haut abziehst. Aber wie lange das gedauert hat, bis der was zum Futtern gekriegt hat. Wahnsinn. Ja? Wird frisch, so frisches Fleisch so von der Weide genommen, ja? Und dann ausgeweidet und dann was zugerüstet und dann diese Gastfreundschaft. Aber was mich besonders total wegfetzt, ist vor allem immer, wenn Gott Mose gerufen hat und die Ältesten auf dem Berg und dann wird es nicht 10 Gebote und jetzt hört mal gescheit zu und ich schreibe auf euer Herz, sondern es wird getafelt. Das heißt, dass Gott einen Tisch gemacht und er hat mit diesen Ältesten und Mose erstmal auf dem Berg getafelt. Das ist so der Hammer. Du deckst mir, Psalm 23, einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Ich habe meistens immer einen Fokus auf den Feinden gehabt. Zurzeit habe ich einen Fokus auf den Tisch immer. Es zu genießen. Und nicht nur, wie ich gesagt habe, das ist was Frauliches. Gott ist sich nicht so schade, sagt, nicht decke dir jetzt den Tisch, dass ich zu dir kommen kann, so dass ich zu dir anklopfe, sondern er sagt, ich decke dir einen Tisch. Ich decke dir einen Tisch. Wie gewaltig muss das sein? Hast du das dir schon mal vorgestellt? David kannte diesen vollgedeckten Tisch und sein Gott oder diesen Tisch hat sein Gott ihm gedeckt. Gemeinschaft mit Gott am Tisch ist unser Erbe. Das ist nicht abstrakt für ein paar Heilige, sondern für die Heiligen, für dich ist es möglich. Abraham war einer der ersten mit diesem Bund mit Gott, Genesis 15, ich bin dein Schild, dein Lohn wird sehr groß sein und eine bessere Übersetzung sagt, ich bin dein großer Lohn. So Gott selbst, mit ihm Gemeinschaft zu haben, ist der Kern von Belohnung, den wir hier auf Erden bekommen können. Es ist nicht, was wir für ihn tun oder dass er durch uns tut. Das kann nicht dich sättigen, nicht der Dienst kann mich sättigen, sondern zu kultivieren, Tag für Tag mit ihm zu essen und dass er Wohnung bei mir nehmen kann. Gott selbst, das ist schon der Lohn genug, Gott selbst, diese Gemeinschaft mit ihm, Beziehung haben zu können, mit ihm reden zu können. So, ich bin mehr so der Typ, gib mir klare Anweisungen her, zack, 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 5-Punkte-Liste, klar abgehakt, so super, das ist meine Gemeinschaft mit dir. Vor ganz langer Zeit war das so. Es hatte auch coole Seiten, hat da was trainiert, aber wenn wir das nicht haben, wenn Gott nicht dein Lohn ist, wenn du nicht diese Beziehung mit diesem transzendenten, ultimativen Schöpfer dieser Welt, dem Majestät, dem die Throne sind, wo du merkst, du musst eine Etikette haben, auch zu dem du kommst und doch bist du Sohn, doch bist du Tochter. Wenn wir das nicht haben, dann werden wir unseren Lohn zu niedrig einschätzen und dann wäre unser Lohn, oh Vater, ich glaube, ich möchte, dass meinen Kindern es gut, ich möchte eine gute Ehe haben, ich möchte ein Prediger des Evangeliums werden oder wenn wir nur genügend Geld haben würden, dann wären wir glücklich. Aber kein Geld der Welt gibt dir diese Sicherheit und diese unbegrenzte Möglichkeit. Ein Christ kann auch unter der Brücke schlafen oder egal wo es sein, du kannst im Gefängnis sein. Der Lohn des Himmels und dass er immer da ist, gegenwärtig ist. Du hast immer Zugriff zu Ressourcen, die diese Welt nicht hat. Auch zu absolut spiritual intelligence. Leute sagen ja immer, weil wir KI sagen, ich habe gesagt, wir waren früher als künstliche Intelligenz da. Ja, sozusagen, wir sind am Überlegen, müssen wir das verändern, weil ja Leute immer sagen, KI, sage ich, nee, wir haben nicht künstliche Intelligenz, wir sind bekannt für Spiritual Intelligence. Das braucht diese Welt, wir brauchen krasse, super geistliche Intelligenz, die fehlt, wenn das nicht die Kirche reinbringt in diese Gesellschaft. Unser Privileg ist, dass wir Gott kennen können auf Erden und versöhnt sind mit ihm und Gemeinschaft haben können mit ihm auf Erden. Das soll die wichtigste Beziehung für dich sein. Und frag ihn, wie du das kultivieren kannst. In den Liebessprachen muss man auch den anderen kennenlernen und sagen, was wollen wir denn zusammen tun? Was kann ich reden? Beziehung verändert uns. Jede Beziehung, die du auf der Erde hast, verändert dich. Die Beziehung mit Gott hat definitiv mich verändert. Es geht nicht einfach, dass wir bereit sind zum Dienst. Es geht nicht um eine Verbeugung vor Gott. Gott will mit dir essen. Gott will mit dir ein Mahl haben. Und ich werde jetzt nicht darauf eingehen, aber ihr könnt es selber studieren. Einer der Kernelemente, das ist meine größte Leidenschaft, ist eigentlich zu entdecken, Gott will mich nicht mal mit mir essen. Aber das empfinde ich, das ist sehr stark, weil wir werden dann das Abendmahl auch nehmen heute miteinander. Das ist nicht dann überwältigend, aber es ist Blut und damit ist es überwältigend, was alles da drinnen ist. Aber dass Gott Wohnort nehmen möchte. Er möchte nicht besuchen, sagen, ich bin ein Gast, sehr gastfreundlich, sondern er sagt, ich möchte mit dir Wohnung nehmen und Wohnorte, nicht Besuchsorte auf Erden einzurichten, mit, wo Gott sich wohlfühlt, wo er, obwohl er so transzendent ist, wirklich es liebt zu sagen, ich will Gemeinschaft mit dir haben, dafür seid ihr bestimmt. Das Ziel der Welt zielt auf Gemeinschaft ab, nicht frömmer leben, nicht, dass du anständiger wirst oder dass Leute nur in den Himmel kommen. Jesus kam nicht, um dich und mich ein bisschen moralischer zu machen oder Ethik zu lehren. Jesus kam, um Gemeinschaft mit Gott zu ermöglichen. Er will bei uns wohnen. Das ist entscheidend. Weißt du, dass du berufen bist, in Jesus zu bleiben und er in dir? Es geht nicht darum, dass du alles richtig machst, aber dass du in eine Ich-Du-Beziehung kommst. Vielleicht das zum Schluss. Gemeinschaft ganz praktisch. Jeder Mensch spricht eigentlich den ganzen Tag ein Stück weit mit sich selbst und kommentiert Dinge. Und du stell dir mal die Frage, ist das ein Monolog oder ein Dialog? Wenn du zum Beispiel jetzt Gefühle von Verdammnis hast, redest du mit dir selbst und sagst, boah, das geschieht dir recht, das ist schon wieder klar, du bist ein Versager. Du kommentierst einfach diese Gefühle. Und ich habe halt schon wieder ein Problem mit Verdammnis und so weiter. Und du fängst an, sozusagen darüber nachzudenken. Oder gehst du sofort mit dem, was du hast, in diese Beziehung, in eine Ich-Du-Beziehung und sagst, Jesus, ich spreche mit dir. Du bist jetzt da. Mir geht's gerade nicht gut. Und jetzt komme ich mit all dem zu dir. Ich schaue auf dich. Ich erwarte, ich schaue auf deine Augen. Ich lasse das hinter mir. Aber ich spreche mit dir. Ich fange nicht an, das zu lösen, damit ich dann zu dir kommen kann, sondern ich komme mit dem, was in eine Ich-Du-Beziehung. Ich höre jetzt, was sagst du? Ich möchte mit dir reden darüber. Ich möchte in einen Dialog. Wenn du lernst, dass in deinem tiefen Bedürfnis und der auch vielleicht manchmal Einsamkeit, keiner hilft mir, ich bin da allein, keiner versteht mich in diesem Punkt. Wenn du da weißt, dass da jemand ist, der dich kennt, der dich hört und genau in diese Dinge reinreden will und dir ein Gegenüber sein möchte, sie mit dir austauschen möchte und dass du nie da allein bist, mit egal was du durchgehst, wenn das tief in ein Urvertrauen anfängt, in dir gegründet zu werden, dann bist du unverwundbar. Gemeinschaft mit Gott gibt jedem Menschen tiefe Würde und Lebenssinn. Wenn ein Mensch so eine Gemeinschaft mit Gott haben kann, dann hast du eine Würde, die niemand dir nehmen kann. Auch dann nicht, wenn Menschen dich vielleicht übersehen, dich nicht als die coolste Person ansehen, dich übergehen. Auch selbst wenn du im Bett liegen würdest und könntest dich nicht mehr bewegen, dein Leben hätte Lebenssinn und tiefe Würde, weil die Gemeinschaft mit Gott wäre das Zentrale, was du leben kannst. Und damit wirst du gesehen im Himmel. Und Gott sagt, schaut auf meine Tochter, schaut auf meinen Sohn. Du kannst unglaublich erfolgreich sein, die Welt kann dir zuklatschen und sagen, du hast die Welt erobert. Aber das Einzige, was zählt, ist nicht, was du einfach nur gemacht hast. Die Frage ist, bist du eine Person, von der man sagen kann, sie hat auf Erden schon Gemeinschaft gehabt mit Gott? Lass deine Würde, die du hast, nie von anderen Menschen diktieren oder definieren. Du hast Würde, die Würde und damit außergewöhnlich, wie Heidi gestern gesagt hat, du bist erwählt aus den Milliarden von Menschen, du bist gesehen, er ist der Gott, der dich sieht und sagt, ich klopfe an deine Tür, ich möchte mit dir essen. Du hast die Würde, Gott zu kennen und von ihm erkannt zu sein. So bist du berufen, sind wir gerufen, seid ihr als Kirche in Upper Room, in der Mission als Zifi, und auch im Gebetshaus, nicht nur strategisches Gebet dann im Gebetshaus anzubieten, sondern zu sagen, wir sind Menschen, die Gemeinschaft haben mit Gott. Du bist berufen in die gewaltigste, unglaublichste Beziehung, die ein Mensch haben kann, nämlich mit Gott. Ja, wie und doch, ja, es ist durch Glauben. Man muss es gehört haben. Und ich segne euch, dass ihr durch diese Botschaft neu das zur Priorität macht als Nummer eins und dass ihr nie, bis ihr sterbt, es als profan oder alltäglich seht. Kultiviert ein permanentes Staunen darüber. Ja, so wie wenn man frisch verliebt ist, dann nimmt man das nicht selbstverständlich, sondern man lockt den anderen, man möchte den anderen kennenlernen, macht sich weit auf. Das hat der Herr da für uns alle. Wollt ihr das leben?
Ja.
Vater, ich danke dir. Ich danke dir für die Botschaft, die du mir gegeben hast. Gemeinschaft mit dir ermöglicht uns eigentlich erst Gemeinschaft auch untereinander. Und ich danke dir, dass wir jetzt Gemeinschaft haben können. Auch wirklich, dass wir dich essen und schmecken können. Danke dafür.